In Kalifornien kaufte ein Kameramann eine heruntergekommene Farm. Ja, dort kommen etwa die Hälfte der Mandelernte her. Alles sieht gleich aus und es wird immer dürrer. Diese Farm war genauso ausgetrocknet wegen dem trockenen Klima, aber auch, weil sein Vorgänger und alle rundherum Bäume als Monokulturen anpflanzten. Aprikosen, soweit das Auge reicht. Doch er wollte mit der Permakultur eine vielfältige Landwirtschaft ohne giftige Spritzmittel aufbauen. Apfel, Birnen, Orangen, Pflaumenbäume auf Wiesen mit unterschiedlichen Gemüsebeeten. Er wollte Schafe, Kühe, Hühner und ein Schwein. Und er brauchte etwa 7 Jahre, bis der Kreislauf der Natur auf dieser öden Farm ein blühendes Paradies machte. Viel Arbeit, viele Rückschläge und ganz erstaunliche Entdeckungen. Die ganze Zeit machte er auch Filme und am Schluss gab es den Kinofilm Unsere große kleine Farm. Vielleicht kennen Sie einige von euch. Nun, es muss nicht weitergehen, wie man es schon immer machte. Müssen wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen? Müssen wir dasselbe machen wie die Menschen um uns herum? Gibt es nicht etwas, das besser ist, das schöner ist, das gut tut? Wir sind in der Predigtreihe über die Chroniken im Alten Testament. Und schon bei den ersten Königen in Israel sahen wir, dass es Gute und Schlechte gab und dass gute Könige Fehler machten. In unserem Predigtabschnitt sehen wir das auch, aber auch, dass Gott schlechten Königen die Chance zur Umkehr gibt. Mit solch einem Wechsel beginnt unser Abschnitt in 2. Chronik 29, 1 bis 12. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Abi, die Tochter Sechariahs. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David. Gleich im ersten Monat seines ersten Amtsjahres ließ Hiskia die Tore vom Haus des Herrn wieder aufschließen und setzte sie instand. Er bestellte die Priester und Leviten zu einer Versammlung auf den östlich gelegenen Platz und hielt folgende Rede: Ihr Leviten, hört mir zu, reinigt euch und das Haus des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren. Entfernt alles Unreine aus dem Heiligtum. Unsere Vorfahren waren dem Herrn untreu und taten, was unserem Gott missfiel. Sie verließen den Herrn und sein Heiligtum. Sie kehrten ihm den Rücken. Die Türen an der Vorhalle verschlossen sie und löschten die Lichter, verbrannten nicht länger Weihrauch und brachten dem Gott Israels im Heiligtum keine Brandopfer mehr dar. Deshalb ist der Herr auf Juda und Jerusalem zornig geworden. Wie ihr sehen könnt, hat er sie zum Gegenstand von Grauen, Hohn und Abscheu gemacht. Unsere Vorfahren sind deshalb in der Schlacht gefallen, unsere Söhne, Töchter und Frauen gingen in die Gefangenschaft. Doch nun will ich einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, schließen, damit sein Zorn nicht länger gegen uns wütet. Ihr sollt eure Pflichten wieder aufnehmen. Der Herr hat euch dazu bestimmt, ihm in seiner Gegenwart zu dienen und ihm Opfer darzubringen. Daraufhin nahmen diese Leviten wieder den Dienst auf. Nun, viele Dinge im Leben, die können wir nur im Rückblick richtig verstehen. Manches bleibt uns auch nach Jahren noch irgendwie rätselhaft, so die Frage, warum habe ich das damals gemacht? Oder wie hätte es sonst sein können? Doch ich frage, schauen wir zurück, um zu lernen? Wollen wir unsere Fehler erkennen und in Zukunft wieder treu mit Jesus Christus auf seinem Weg gehen? Hiskia wusste von Anfang an klar, dass sein Vater den lebendigen Gott Israels verlassen und verärgert hatte, indem er denselben Götzendienst wie die umliegenden Völker betrieb. Sein Vater opferte sogar einige seiner Söhne im Feuer den fremden Göttern. Brüder von Hiskia wurden von ihrem eigenen Vater verbrannt, wie die verbrannte Erde auf der Farm in Kalifornien. So war die geistliche Situation in Israel unter seinem Vater. Und er entschied, diesen Weg will ich nicht gehen. Zwei Wochen brauchten die Leviten, um sich und den Tempel zu reinigen. Als dann Hiskia wieder den regelmäßigen Gottesdienst einführte, stellte sich heraus, dass die Leviten ernsthafter die Reinigung im Blick hatten als die Priester. Wir lesen in den Versen 34 bis 36, doch es waren nicht genug Priester da, um die Brandopfer alle vorzubereiten. Hoppla, wo bin ich da? Da. Deshalb halfen ihnen die Leviten, bis alles bewältigt war und mehr Priester sich geheiligt hatten. Denn die Leviten hatten sich mehr als die Priester darum bemüht, sich zu reinigen. Es gab Brandopfer im Überfluss, außerdem die üblichen Trankopfer und Fett von den Friedensopfern. So wurde der Dienst im Haus des Herrn festgesetzt. Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich sehr über das, was Gott für das Volk getan hatte. Denn alles war sehr schnell gelungen. Also hier gab es einen Mangel an Priestern, nicht weil es zu wenige Priester gab, sondern weil sie zu wenig ernsthaft Gott nachfolgten. Am Anfang hatte Hiskia zu den Priestern und Leviten gesprochen und sie aufgefordert, sich und den Tempel zu reinigen. Aber die Priester dachten vielleicht, wir machen es wie es bisher. Die Leviten waren in diesen zwei Wochen intensiv damit beschäftigt, sich und den Tempel zu reinigen und diese Hilfsdienste ernsthaft und gut zu machen. Sie waren bereit, den wenigen Priestern, die ihr Herz wieder neu Gott zuwandten, zur Hand zu gehen beim Opferdienst. Sind wir bereit, Gott zu dienen mit den Fähigkeiten, die er uns gibt? Hiskia feierte das Passafest, ein Aufruf zur Umkehr. Wie wir gelesen haben, freute sich das ganze Volk über Gottes Hilfe, dass alles so schnell gelungen war. Doch der richtige Zeitpunkt für das jährliche Passafest war genau in diesen zwei Wochen. Und so hatten sie zu wenig Zeit, das Passa richtig vorzubereiten. Hiskia und die führenden Männer beschlossen deshalb, einen Monat später das Passafest richtig zu feiern. Dazu luden sie auch die Einwohner der verfeindeten Nordstämme Israels ein. Dazu ließ Hiskia ihnen eine Nachricht schicken. Nein. Scheinbar schalte ich immer falsch. In 2. Chronik 30 steht, seid nicht widerspenstig, wie sie, eure Vorfahren, es waren, sondern reicht dem Herrn die Hand. kommt in sein Heiligtum, das er für immer geheiligt hat. Wendet euch dem Herrn, eurem Gott, zu, damit sein Zorn sich von euch abwendet. Wenn ihr wieder zum Herrn zurückkehrt, werden die Eroberer eure Brüder und Kinder gnädig sein und sie werden in dieses Land zurückkehren dürfen. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Wenn ihr zu ihm zurückkehrt, wird er euch nicht abweisen. Die Boten zogen von Stadt zu Stadt durch Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Doch die meisten Menschen lachten nur über sie und verhöhnten sie. Lediglich einige Leute aus Asser und Manasse und Sebulon zeigten Reue und zogen nach Jerusalem. Zur gleichen Zeit legte Gott seine Hand auf das Volk von Juda und weckte in den Menschen den gemeinsamen Wunsch, dem Befehl des Königs und seiner Männer zu folgen, wie es dem Wort des Herrn entsprach. Wer Gott dienen will, muss zuerst zurückschauen und seine Vergangenheit in Ordnung bringen. Wenn ich einen falschen Weg gegangen bin und ich gehe einfach weiter, dann komme ich nicht ans Ziel. Ich muss umkehren. Umkehr bedeutet Richtungswechsel. Hier sehen wir aber auch, dass viele Menschen erst gar nicht bereit sind, ihre Vergangenheit genauer anzuschauen und wirklich umzukehren. Wie sieht das bei uns aus? Wie reagieren wir? Und sehen wir Gottes Gnade da drin? Nun, diese Könige, da gibt es noch viele Geschichten. Eine ist, dass Hiskia später schwer krank wurde. Jesaja kündigte ihm den Tod an. Da betete Hiskia unter Tränen um Gottes Gnade und Heilung. Als Gott ihn dann heilte und es überall bekannt wurde, wurde Hiskia stolz und überheblich, so dass Gott über ihn und Juda zornig wurde. Hiskia zeigte auch den Boten des König Nebukadnezars alle seine Schätze, auch die im Tempel, anstatt ihnen die Gnade und Größe Gottes zu zeigen. Nun, dieser Fehler führte später dazu, dass Nebukadnezar Jerusalem eroberte und beraubte. Doch Hiskia und Jerusalem demütigten sich noch einmal. Deshalb geschah das nicht während seiner Lebenszeit. Sein Sohn Manasse wurde erst später geboren und erlebte Frieden und Wohlstand. Trotzdem ging er in die falsche Richtung. Er machte es nicht wie sein Vater, sondern wie sein Großvater. Er schaute nicht zurück auf die Auswirkungen der Herrschaft seiner Vorfahren, sondern machte dieselben Fehler wie sein Großvater. Über ihn lesen wir in 2. Chronik 33. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfiel, und ahmte die abscheulichen Praktiken der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Die Höhenheiligtümer, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, ließ er wieder aufrichten. Dazu baute er den Balen Altäre und stellte Aschera-Bilder auf. Er verneigte sich vor den Mächten des Himmels und betete sie an. Manasse opferte seine Söhne im Tal Ben Hinnom im Feuer. Er trieb Zauberei und Beschwörung, befragte Totengeister und Wahrsager und tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu kränken. Manasse verleitete Juda und die Einwohner Jerusalems zu noch weit schlimmerem als alles, was jene Völker getan hatten, die der Herr vernichtet hatte, als Israel das Land in Besitz nahm. Kann Gott in solch einer Situation einem Herrscher noch Umkehr schenken? Viele denken, es wäre doch besser gewesen, Hiskia wäre gestorben. Dann hätte es nämlich Manasse nicht gegeben. Ja, Hiskia wäre nicht überheblich geworden und auch nicht so reich, dass Nebukadnezar ihn ausrauben wollte. Vielleicht wäre alles viel besser geworden und Israels Königstum hätte länger Bestand gehabt. Denkst du, Gott ist da die Kontrolle aus der Hand gerutscht? Hat Gott da einen Fehler gemacht? Ich bin dankbar, dass wir im Alten Testament nicht nur die zwei Bücher Könige haben, sondern hier in 2. Chronik 33 weitere Angaben haben, was passiert ist. Immer wieder redete der Herr zu Manasse und seinem Volk, aber sie hörten nicht auf ihn. Schließlich schickte der Herr die Anführer des Heeres des assyrischen Königs und Manasse wurde gefangen genommen. Sie legten ihn in bronzene Ketten und brachten ihn nach Babel. In dieser Notlage wandte sich Manasse an den Herrn, seinen Gott. Er betete demütig zum Gott seiner Vorfahren und der Herr nahm sein Gebet an und er hörte sein Bitten. Deshalb ließ er Manasse nach Jerusalem auf seinen Thron zurückkehren. Da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Außerdem ließ Manasse die fremden Götter und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn entfernen. Er riss die Altäre nieder, die er auf dem Tempelberg und in ganz Jerusalem hatte aufstellen lassen, und ließ sie aus der Stadt schaffen. Dann ließ er den Altar des Herrn wiederherstellen und brachte darauf Friedens- und Dankopfer dar. Außerdem ermutigte er das Volk von Juda, den Herrn, den Gott Israels, anzubeten. Umkehr hat sichtbare Folgen. Die Götzenbilder verschwinden in Jerusalem und die Blickrichtung des Königs ändert sich. König Manasse wurde aktiv, indem er die Altäre und Götzenbilder vernichtete, die er früher aufstellen ließ. Er begann auch, den Gott Israels anzubeten und ihm Opfer zu bringen und ermutigte das Volk, dasselbe zu tun. Merken wir, dass ein Leben ohne Gott nur verbrannte Erde zurücklässt? In dieser Tabelle seht ihr, wie unterschiedlich die Könige regierten und wovon sie umkehrten. Etwas fiel mir beim Durchlesen am Anfang auch auf. Als Josia 26 Jahre alt war, da wurde das Gesetzbuch im Tempel wiedergefunden und man las ihm daraus vor. Er wurde vom Wort Gottes so getroffen, dass er selber Buße tat und das ganze Volk auch dazu aufrief, Buße zu tun. Und er feierte dann das Passafest so, wie es Gott gefällt, nachdem alles gereinigt war. Es wird sogar geschrieben, dass noch nie vorher ein König so das Passafest gefeiert hatte. Nun, in der Geschichte Israels sehen wir unser menschliches Herz. Wir wechseln immer wieder zwischen Mutlosigkeit und Überheblichkeit, zwischen Selbstmitleid und Stolz. Wir wollen Gott dienen, doch dann werden uns wieder andere Dinge wichtiger und wir werden habsüchtig. Dieses Auf und Ab sehen wir auch bei den ganzen Königen und auch denen, die noch kommen. Doch Gottes Ruf zur Umkehr wird auch in jeder Generation laut weitergegeben. Ein Prophet nach dem anderen ruft ihn aus. Hören wir heute diesen Ruf, diese Botschaft, für die Jesus Christus am Kreuz starb? In Matthäus 4,17 steht: Von da an begann Jesus zu predigen. Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Und dieser Ausruf, der gilt heute noch mehr als damals. Fragen wir uns, sind wir Menschen wie die Israeliten aus dem Nordreich, die über die Einladung zum Passafest lachten und sich weigerten, den lebendigen Gott anzubeten? Oder sind wir wie Hiskia und Josia, die nach Gottes Willen fragten? Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin Gott so dankbar, dass er den Apostel Lukas diese Worte aufschreiben ließ, denn sie stehen nicht in den anderen Evangelien. Jesus hat am Kreuz unsere Rettung vollbracht, das bezeugen alle. Doch nur Lukas zeigt, dass er im Sterben für die Menschen gebetet hat. Auch wir wissen oft nicht, was wir tun. Wir brauchen Gottes Gnade und Vergebung. Nun denken wir zurück an den trockenen Boden in Kalifornien. Lohnt es sich, da Arbeit zu investieren, Geld hineinzustecken? Diese Frage stellt sich uns auch im Blick auf unser eigenes Leben. Ist unser Leben okay? Ist es gut? Ja, kann aus unserem Leben ein blühender Garten mit vielen guten und unterschiedlichen Früchten werden? Glauben wir, wir brauchen keine Veränderung mehr? Viele von uns sind schon recht alt und wir haben in unserem Leben viel Unterschiedliches erlebt. Manche Veränderungen, bei manchen sieht man es auch da oben. Ja, aber oft denken wir im Alter, ich bin so, wie ich bin und ich brauche keine Veränderung mehr, und schauen uns dabei die Auswirkungen von dem, was wir sagen und tun, nicht wirklich an. Und was ist um uns herum? Wo gibt es Dinge, die wir noch bereinigen müssen? Und ich habe festgestellt, durch das, dass ich in der letzten Zeit mehrfach mit alten Leuten im Sterbeprozess zu tun hatte, wie wichtig es da war, zu fragen: Gibt es noch etwas, was du bereinigen möchtest? Gibt es noch eine Beziehung, die du, ja, bei der du um Vergebung bitten möchtest? Eine Beziehung, die kaputt ist? Nun, für uns stellt sich die Frage: Blüht und wächst bei uns schon einiges Gutes? Oder sind es Disteln und Dornen, die da wachsen? Gott ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm durch Jesus Christus. Und wenn dir, wenn euch diese Beziehung fehlt oder ihr da Probleme seht, es knarzt, dann kommt zu uns und wir reden darüber. Das, was in diesen Kapiteln so schön sichtbar wird, das ist: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Ja, das ist das, was uns gerade auch die Könige und die Chroniken zeigen wollen, nämlich: Gott ist gnädig und sein Plan geht weiter. Und wir können uns entscheiden: Kehren wir um, gehen wir mit ihm oder gehen wir alleine lieber? Ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du in deinem Wort sagst, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Wir brauchen dich in unserem Leben, nicht als Dekoration, sondern als den Weg, den wir gehen sollen. Führe du uns, damit unser Leben auch ein blühender Garten wird und deine Herrlichkeit sichtbar wird. Amen. Wir nehmen uns nun eine kurze Zeit der Stille und des Gebets und dann beendet es das Musikteam mit einem Lied.